Domradio der Samstag mit Tommy Milhaum und mit Konstantin Wecker. Das freut mich sehr.
Freut mich auch.
Du hast dir selbst ein Geschenk gemacht und eine Tournee mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie, richtig?
So ist es. Das ist ein Orchester unter der Leitung von Marc Mast, ein Dirigent, den ich schon seit 20 Jahren kenne. Er hat mich eigentlich, weil er Fan war von einigen meiner Lieder, er hat mich auf sich aufmerksam gemacht, indem er mich in ein Konzert eingeladen hat, weil er damals meinte, das klingt eigentlich nach Wecker. Es war ein modernes E-Musikwerk. Das hat mich sehr gefreut, dass er da etwas erkannt hat, was doch immer in meiner Musik mitschwingt, meine Herkunft aus der klassischen Musik, ja. Und dann haben wir ein paar Sachen öfters zusammen gemacht und jetzt war es mein absoluter Wunsch, endlich noch einmal mit einem Kammerorchester auf Tour zu gehen. Und das Schöne an diesen Musikern ist, sie sind, wie gesagt, 12 Musiker aus 9 Nationen. Es sind junge Musiker mit einer Leidenschaft und sie haben, ja, sie widersprechen jedem Klischee, das man so von einem gelangweilten Orchestermusiker hat.
Und mit denen geht's auf Weltenbrand-Tour. Die Tour ist im vollen Gange mit alten und mit neuen Liedern. Gibt's denn da auch ein Wiederhören mit Genug ist nicht genug oder Willi sogar?
Nein, denn ich habe mir ausschließlich Lieder ausgesucht, schon auch alte Lieder, die eigentlich immer schon orchestral gedacht waren. Und ich war ja in den 80er Jahren schon mal unterwegs mit einem Kammerorchester. Das habe ich mir selbst zusammengestellt damals. Ein Schlagwerk, ein Cello. Also kein Streichensemble, aber wir hatten ein paar Bläser dabei. Das war sehr keck, denn in den 80ern, wie man weiß, ist der Punk gerade aufgekommen. Und so richtig punkig war das jetzt nicht, was ich da gemacht habe, aber das Publikum kam trotzdem. Und da habe ich sehr viele Lieder für dieses Ensemble auch geschrieben und eigentlich beim Komponieren oft immer schon an ein Orchester gedacht. Also ist dieses Programm jetzt eher die Erfüllung eines Wunsches und eines Traums. Und es ist nicht, dass man, wie das so mal in den 2000ern passierte, dass man einer Popband ein Orchester überstülpt mit relativ langweiligen Arrangements, sondern die Lieder sind wirklich musikalisch immer so gedacht gewesen.
Du sagst, mein Publikum hat Sehnsucht, etwas verändern zu wollen. Wie meinst du das?
Also mein Publikum, da bin ich mir ganz sicher, hat nicht die gleiche Meinung wie ich in allen Punkten. In vielen glaube ich schon, aber nicht in allen, das wäre auch langweilig. Aber wir haben die gleiche Sehnsucht nach einer gerechteren Welt, nach einer menschlicheren Welt und nach einer eindeutig nicht faschistoiden, völkischen und nationalistischen Welt. Und Hannes Wader wurde mal gefragt, da waren wir gemeinsam auf Tournee. Naja, lieber Hannes, damit meinte der Fragende auch mich, jetzt seid ihr seit 40 Jahren unterwegs und wollt eine gerechtere Welt, jetzt schaut euch doch mal die Welt an, ihr habt ja nichts erreicht mit euren Liedern, sagte der Hannes. Die Frage ist unfair gestellt und falsch gestellt. Man müsste fragen, wie sähe die Welt aus, wenn es die vielen Mosaiksteinchen, zu denen wir gehören, und aufrechte Journalisten und so viele unbekannte, unbedeutende, engagierte Menschen in Flüchtlingsheimen zum Beispiel. Wie sähe die Welt aus, wenn es die nicht gäbe? Noch viel beschissener. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich glaube wirklich, wenn es die Kultur nicht gegeben hätte in den letzten Jahrtausenden, dann könnte es sein, dass wir schon überhaupt nicht mehr existieren würden. Die Kultur hat vieles, vieles gerettet und deswegen ist die Freiheit der Kultur so wahnsinnig wichtig. Und deswegen behaupte ich nach wie vor, Poesie ist Widerstand.
Und ein Zitat von dir, Europa droht faschistisch zu werden. Was können wir tun?
Jeder mit seinem Weg und mit seinem eigenen Mut an seiner Stelle, wo er tätig ist. Das ist eigentlich eine ganz dringende Botschaft, die ich immer wieder auch meinem Publikum sagen möchte. Wir brauchen schon Gleichgesinnte, das ist klar. Wir können uns aufbauen mit Gleichgesinnten, wir können uns gegenseitig Mut machen, das ist wichtig. Aber ich brauche nicht unbedingt eine Partei, um was zu verändern. Und ich brauche nicht unbedingt eine Mannschaft dazu, sondern ich kann da, wo ich bin, mit meinen Mitteln meine Meinung sagen und wenn wir erreichen, dass diese schweigende Mehrheit etwas lauter wird, und das müssen wir, dann werden die anderen nicht mehr allzu große Chancen haben. Wir sind nicht verloren, auf keinen Fall. Wir haben eine Möglichkeit, und ich freue mich sehr, dass man immer wieder erlebt, dass die Presse doch immer wieder mutig ist und nicht umsonst ja immer beschimpft wird als linksliberal versiffte Lügenpresse. Ja. Ich habe mich diesem Wort Lügenpresse nie angeschlossen. Natürlich gibt es Abhängigkeiten wirtschaftliche, ja, weil wer von Nazis reden will, muss auch vom Kapitalismus reden. Es ist nicht wirklich zu trennen alles. Ja. Aber trotzdem, es gibt sehr viel mutige Redakteurinnen und Redakteure. Es gibt immer noch einen sehr wichtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Das heißt, der Konstantin Wecker, der jetzt auf Weltenbrand-Tour geht, ist immer noch der politische Wecker im wahrsten Sinne des Wortes.
Auf jeden Fall. Also ich möchte das auch nicht, gerade jetzt wäre es ja völlig idiotisch, es aufzugeben.
Es hätte ja sein können, dass die politische Botschaft ein bisschen hinter den Orchesterarrangements zurückbleiben muss.
Ja, das ist eine gute und richtige Frage. Natürlich muss das nicht. Es gab auch übrigens und gibt auch in der E-Musik, gerade unter Orchestermusikern, gibt es sehr, sehr spannende, eindeutige, auch politische Stellungnahmen. Das finde ich ganz toll. Und natürlich kann auch ein Orchesterklang eine politische Botschaft weitertragen. Gar keine Frage.
Ich habe vor einiger Zeit mit einem Psychologen gesprochen, der ein Buch von dir gelesen hat und sagt, Konstantin Wecker, er ist bestimmt ein hochsensibler Mensch. Ein Mensch, der sehr viele Sinneseindrücke gleichzeitig wahrnehmen kann, mehr als die meisten anderen Menschen. Es gibt ein Buch namens Zart beseitet von Georg Parlow. Du hast selbst 1970 Psychologie studiert. Liegt er da richtig?
Ich glaube, er liegt deswegen richtig, weil man nur mit einer gewissen Sensibilität in der Lage ist, etwas, was in jedem von uns wohnt, nämlich unser tiefstes Selbst und auch die Erkenntnisse, die in unserem tiefsten eigenen Selbst sind, aber das auch zuzulassen. In meinem Fall habe ich es zugelassen durch meine Texte, die mir passiert sind. Meine Gedichte sind mir immer passiert und ich sage gerne und ganz offen, meine Texte waren und sind immer klüger als ich gewesen. Ich habe sie mir nicht erdacht. Wenn ich sie erdacht hätte, dann hätten sie mich auch nicht überrascht. Sie sind mir passiert. Und ich glaube, nur mit einer gewissen Sensibilität ist es möglich, das auch zuzulassen. Ich war dann selbst so überrascht, dass ich mir gesagt habe, sag mal, bin das ich? Wer hat denn das geschrieben eigentlich? In vielen Fällen, vor allem als junger Mann. Weil ich war als junger Mann natürlich in meinem Rollenspiel, wollte ich schon toll männlich und ein bisschen macho-mäßig sein und so weiter. Und in den Texten habe ich meine ganze Zerbrechlichkeit zugelassen. Das hätte ich in meinem Rollenspiel nie mir selbst erlaubt. Ja. Und ich habe es aber dann trotzdem zugelassen und habe sie vertont und habe sie dann trotzdem gesungen. Und das hat zum Teil, also so 20 bis 25 war, hat es auch optisch gar nicht so sehr mit mir übereingestimmt.
Und geboren wurdest du 1947 in München, getauft als Konstantin Alexander. Dieses Hochsensible hat ja auch oft eine spirituelle Dimension. Bei dir auch?
Immer schon. Auch zu Zeiten, als ich das Wort noch gar nicht an mich rangelassen hätte oder mir auch gar nicht so besonders wichtig war. Ich habe in meinem Leben sehr viele sogenannte spirituelle Erlebnisse gehabt, aber ich hielt es für selbstverständlich. Ich habe immer gedacht, das muss man eben so haben. Ja?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, als ich plötzlich als 16-Jähriger irgendwann mal zu Freunden sagte, sag mal, euch gibt's ja gar nicht. Wir saßen da irgendwie zusammen. Passiert ja alles nur in meinem Kopf. Es passiert, ich stelle mir euch vor, so wie ich euch gerne hätte. Und übrigens, Das Gleiche könnt ihr auch von mir sagen. Also das Gleiche gilt auch für euch. Und da fiel mir, glaube ich, zum ersten Mal auf, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Welt, die wir uns vorstellen, und dem, wie sie wirklich ist. Die Buddhisten würden sagen, das eigentliche Sein ist ein anderes als das, was wir uns vorstellen. Und wenn man das irgendwann mal spürt an sich, dann merkt man, dass man sich immer mehr auf die Schliche kommen muss. Auch wenn wir zwei uns begegnen, jeder hat zuerst mal ein Bild vom anderen. Jetzt, wenn wir ehrlich zueinander sind, können wir auch mal in die Tiefe gehen und können wir entdecken, dass mein Bild vielleicht doch ganz anders war. Ja? Und so muss man auch von sich selbst immer, glaube ich, bereit sein, sich selbst immer wieder aufzugeben. Das, was man geglaubt hat, was man zum Beispiel als Persönlichkeit sei. Ja? Und wenn wir unser Leben rückwirkend betrachten, du bist jetzt auch keine 17 mehr, dann merken wir, wir waren schon verschiedene Persönlichkeiten, wo wir immer gedacht haben, das sind wir. Und dann kam irgendwas anderem in unserem Leben, entweder ein Schicksalsschlag oder, wie in unserem Fall, man hat plötzlich ein kleines Kind gekriegt und plötzlich merkt man, vieles von dem, was ich früher von mir gedacht habe, bin ich ja gar nicht gewesen. Ist ja noch was ganz anderes da in mir. Und ich glaube, älter werden heißt, sich immer mehr auf die Schliche zu kommen. Das kann sehr schmerzhaft sein, aber wir belügen uns andauernd. Wir machen uns was vor. Das ist gar nicht bösartig. Ja? Nur ich glaube, wir müssen wissen, dass wir immer zuerst mal mit einem Bild von uns und von anderen arbeiten und dass es schöner wäre, wenn wir irgendwie diese Bilder einstürzen lassen und zum wesentlichen Kern des Menschen kommen.
In der Autobiografie, die in diesem Jahr auch als Hörbuch erschienen ist, das ganze schrecklich schöne Leben, taucht auch immer mal wieder das Wort Sucht auf und wahrscheinlich fragt jeder Journalist danach im Interview. Du hast sogar schon Vorträge darüber gehalten vor Fachleuten, richtig?
Naja, das war kurz nach meiner Verhaftung. Das war eine große Chance für mich auch, als ich vor Psychologen bei einem Kongress über das, was ich erlebt habe, sprechen konnte. Und natürlich hat mich dieses Thema sehr beschäftigt, nicht nur um an mir als Süchtigem zu arbeiten, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn ich mich in das Abenteuer begebe, etwas zu erleben, was zuerst mal wirklich auch wahnsinnig spannend ist. Also wenn ich jetzt rückblickend sage, die Erlebnisse, die verschiedenen, die bereue ich gar nicht. Im Gegenteil, da waren sehr spannende Sachen dabei. Auf was ich gerne verzichten würde, wäre dieses jahrelange Nachjagen nach dem ersten Erlebnis, um das immer wieder hinzukriegen. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich heute denken würde, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Vielleicht wäre ich viel klüger, vielleicht wäre ich viel weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es immer ein philosophisches Paradoxon. Wenn ich die Erkenntnis, die ich jetzt habe, damals gehabt hätte, hätte ich auf vieles verzichtet. Aber ich habe damals die Erkenntnis einfach nicht gehabt. Ich weiß nur, dass ich dadurch lernen konnte, Gott sei Dank, mit den vielen Süchtigen. Und wir dürfen nicht glauben, dass es in unserer Gesellschaft nur Drogensucht gibt und Alkoholsucht. Es gibt Schönheitssucht, es gibt Anziehsucht, es gibt Kaufsucht, es gibt Sucht, unbedingt etwas darstellen zu wollen. Auch Macht ist eine Sucht. Ja? Also wir sind eine süchtige Gesellschaft. Da können wir machen, was wir wollen. Und ich habe ein großes Herz für Süchtige. Und ich habe auch ein großes Herz für die, wie es mein wunderbarer Lehrer Hans-Dieter Hüschmey genannt hat, für die seitlich Umgeknickten. Und die waren mir immer lieber, und die nicht angepassten, die seitlich Umgeknickten waren mir immer lieber, und das ist bis heute so, als diese Angepassten, die alle so alles richtig machen, angeblich, und alle so perfekt sind. Ich habe dem nie getraut, und in einer, müssen was ganz wichtiges Thema, in einer Wettbewerbsgesellschaft, und in der leben wir, gibt es eigentlich nur Verlierer. Nur will das niemand zugeben. Es gibt einen unter Millionen, der vielleicht diesen Wettbewerb gewinnt. Alle anderen sind Verlierer. Das ist der Haken am Wettbewerb. Ich brauche keine Wettbewerbsgesellschaft. Ich will auch mit dir keinen Wettbewerb machen, wer von uns zwei klüger, schöner, toller oder sowas ist, sondern ich möchte mit dir zusammen vielleicht irgendetwas erleben und erfahren, wo wir merken, Mensch, zu zweit haben wir ja noch mehr Kraft, vielleicht etwas durchzusetzen, was wir gern durchsetzen würden. Ja? Also das Zusammen ist viel wichtiger als der Wettbewerb. Und ich glaube, das sollte man immer wieder mal den Leuten, die sich so gerne dem Wettbewerb stellen, auch sagen. Wenn du nur versuchst, deinen Nächsten aus dem Job rauszudrücken, im Endeffekt gibt es nur Verlierer im Wettbewerb. Ja.
Kommt daher vielleicht auch die Sehnsucht nach der Toskana, mit Freunden dorthin zu gehen und auch der Heimat den Rücken zu kehren?
Meine Sehnsucht nach Italien kam durch mein Elternhaus, weil mein Papa Opernsänger war und ich bin mit der italienischen Oper groß geworden. Und es gibt Aufnahmen von mir, wo ich die Traviata singe in einem ganz guten Italienisch. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe halt Callas und Tebaldi nachgesungen und das gelang mir ganz gut. Ich liebte die italienische Sprache, also den Sound damals, weil ich ja nichts verstanden habe, aber der Sound war wunderbar in dieser Sprache. Ich liebte es, auf Italienisch zu singen, weil es singt sich viel schöner natürlich auf Italienisch als auf Deutsch, gar keine Frage. Alle Worte enden mit Vokalen. Das ist für einen Sänger ein Traum. Und dadurch liebte ich Italien über alles, weil ich die italienische Musik so geliebt habe. Und meine ersten Auslandserfahrungen waren alle Rom, Venedig. Ich habe Straßenmusik gemacht in Rom und in Venedig. Und immer wieder sind wir dort runtergefahren mit Freunden, haben auch dort sehr viele italienische Freunde kennengelernt und lieben gelernt. Und für mich war klar, dass ich irgendwie mal nach Italien möchte. Und dann hat sich das zufällig ergeben und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir da ein Tonstudio und leben in einer Kommune. Das haben wir dann auch gemacht.
Vielen, vielen Dank für dieses intensive Gespräch, Konstantin Wecker. Alles Gute.